Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Hallo zusammen an diesem 30. März. Wir schauen uns heute mal an, wie es den Nachwuchsforscherinnen und Forschern in Deutschland so geht. Zeitverträge organisieren die nämlich mehr, als dass sie wissenschaftlich arbeiten. Heute wurde darüber diskutiert, wie es besser werden könnte.
Ich glaube, dass wir da jetzt an einem Punkt sind, wo sich was verändern wird.
Ein wettbewerbsfähiges Wissenschaftssystem braucht Durchlässigkeit.
Ich glaube nicht, dass die Relativitätstheorie erfunden worden wäre auf einer ein oder zwei Jahre befristeten Postdoc-Stelle.
Das sind einige Meinungen aus dieser Diskussion, die es heute gegeben hat im Bundesbildungsministerium. Was dabei rausgekommen ist, das hört ihr bei uns. Außerdem reden wir über 1614 Stunden zu spät kommen. Einem Beamten aus Nordrhein-Westfalen wird trotz dieser Verspätung von insgesamt 67 Tagen summiert nicht gekündigt. Und Spionageverdacht, ein US-Journalist wurde in Russland verhaftet. Was er genau gemacht hat und was er jetzt zu befürchten hat, auch das hört ihr heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist ein absolutes Wortmonster. 31 Buchstaben für Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das gibt es und das regelt, wie lange junge WissenschaftlerInnen an einer Hochschule arbeiten können. Es wollte das Bundesministerium für Bildung und Forschung ändern, weil viele junge Forschende einfach total frustriert sind mit dieser aktuellen Situation, müssen sich von einem kurzen Vertrag zum nächsten hangeln. Heute hat das Ministerium ganz viele Akteure eingeladen, damit man mal darüber spricht, was denn anders laufen sollte. Martin Schütz aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Warum denn gerade heute?
Also das Bildungsministerium hatte ja vor einigen Tagen ein Eckpunktepapier für ein überarbeitetes Wissenschaftszeitvertraggesetz vorgestellt. Und da haben wir auch schon drüber berichtet. Und an diesen Reformplänen, da gibt es immer noch massive Kritik. Und zwar von allen Seiten. Studis, jungen Forschenden, Profs, Gewerkschaften und, und. Und da sollte der Termin heute mal so eine neue Diskussionsbasis schaffen.
Und hat das funktioniert mit dem Diskutieren?
Also es gibt zumindest den Konsens, dass sich was ändern muss, weil die momentane Situation keiner gut findet. Aber bei einer der zentralen Fragen, nämlich wie schnell sollen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entfristet werden, da gibt es immer noch unterschiedliche Positionen.
Kannst du mal sagen, welche das sind?
Ja, also auf der einen Seite stehen, wirklich ganz grob gesagt, die Hochschulen und auch die Forschungsgemeinschaften, wie beispielsweise die Helmholtz-Gemeinschaft, die HGF. Auch die sind natürlich große und wichtige Arbeitgeber und der Präsident der HGF, Professor Ottmar Wistler, der hat sich heute so geäußert.
Ein wettbewerbsfähiges Wissenschaftssystem braucht Durchlässigkeit. Wir müssen junge Talente auch immer wieder in das System aufnehmen. Wenn wir uns diesen Weg verbauen, wäre das fatal und es wäre ein Frevel an der nächsten Generation, die kommt.
Also die ganz klare Botschaft, dass auch befristete Stellen einfach sinnvoll sind, weil Wissenschaft dynamisch sein sollte. Und außerdem hat er darauf hingewiesen, dass man entfristete Stellen ja auch erstmal irgendwie finanzieren muss, weil die fallen ja auch nicht irgendwie vom Himmel.
Klar, das ist die eine Position. Wer steht dem gegenüber?
Natürlich ganz viele, die direkt betroffen sind, also für sich keine langfristige Perspektive sehen, also beispielsweise die Initiative Hashtag Ich bin Hanna, die ja seit über 2 Jahren auf die wirklich schwierige Situation von Menschen im Wissenschaftssystem aufmerksam macht. Und der haben sich mittlerweile auch Profs angeschlossen unter dem Hashtag Profs für Hanna und natürlich auch die Gewerkschaften.
Die wollen schnellere und mehr Entfristung?
Ganz genau, und die weisen auch darauf hin, dass aus ihrer Sicht weniger Zeitverträge und mehr Entfristungen ganz große Vorteile für das Wissenschaftssystem hätten, findet beispielsweise Andreas Keller von der Gewerkschaft GEW.
Man kann eben sich entwickeln, man kann unbequeme Thesen vertreten, man kann sich mit dem Mainstream anlegen. Ich glaube nicht, dass die Relativitätstheorie erfunden worden wäre auf einer ein oder zwei Jahre befristeten Postdoc-Stelle, sondern man braucht hier die Möglichkeit, Wagnisse einzugehen.
Ja, und ein Argument, was auch immer vorgebracht wird, ist, Planungssicherheit für junge WissenschaftlerInnen bringt einfach auch mehr Diversität an die Hochschulen, weil beispielsweise Alleinerziehende einfach auch eine Perspektive und eine Chance haben, Menschen aus dem Ausland eher sich entscheiden, nach Deutschland zu kommen, wenn sie wissen, ich kann da halt auch mehrere Jahre bleiben.
Bei dem Treffen heute, waren da nur Vertreterinnen und Vertreter dabei oder auch Betroffene?
Da war auch beispielsweise Amrei Bahr dabei, die hat daran teilgenommen, die ist eine der Initiatorinnen vom Hashtag Ich bin Hanna und sie ist Juniorprofessorin, hat also schon einen wirklich langen und auch erfolgreichen Weg an Hochschulen hinter sich. ist aber immer noch befristet unterwegs. Und sie hat die Hoffnung, dass sich bald was tut.
Ich glaube, dass wir da jetzt an einem Punkt sind, wo sich was verändern wird und bin jetzt erstmal zuversichtlich und hoffe darauf, dass das BMBF und die Beteiligten der Ampelregierung jetzt diesen Input auch ernst nehmen und sich aufraffen zu einer mutigen Reform, die eben nicht mehr nur an kleinen Schrauben dreht, sondern das Ganze mal ein bisschen größer aufzieht.
Bis zum Sommer soll eine Reform, wie auch immer sie dann konkret aussieht, im Kabinett beschlossen werden, damit im Herbst dann das neue Gesetz im Optimalfall im Bundestag sein kann und sich dann die Situation ändert.
Gibt es denn irgendeinen Hinweis nach dem heutigen Termin da im Bildungsministerium, wie sich dieses Problem mit den Zeitverträgen lösen könnte?
Also es ist durchaus angeklungen, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt. Eine ist zum Beispiel die, dass zum Start des befristeten Arbeitsverhältnisses eine Vereinbarung gibt zwischen Hochschule und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, in der drin steht, welche Ziele es gibt und eben welche Fristen. Und wenn du die erfüllst, dass du dann nach einer gewissen Zeit eben entfristet bist, was weiß ich, wenn ein Forschungsprojekt erfolgreich beendet wurde, dass man sagt, okay, gut, du kannst hier bleiben.
Man hat miteinander gesprochen.
Das ist schon mal gut.
Das ist vielleicht ein Anfang bei diesem Treffen im Bildungsministerium zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Und die Forschenden wollen und natürlich auch das Bundesbildungsministerium, dass man sich nicht mehr von Zeitvertrag zu Zeitvertrag hangelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Behörden in Russland, die haben einen US-Journalisten festgenommen, ist zu lesen und angeklagt. Er soll als Spion gearbeitet haben. Den Fall hat Veronika von Boris aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten für uns genauer gescannt. Von wem genau reden wir denn hier?
Also es geht um Ivan Gershkovich, einen 31 Jahre alten Reporter, der für das Moskauer Büro des Wall Street Journal arbeitet. Ein durchaus bekannter, seriöser Journalist, der in Russland geboren wurde, mit seinen Eltern aber in die USA ausgewandert ist. Der wurde am Mittwoch in Jekaterinburg vom Inlandsgeheimdienst FSB festgenommen und gestern in Moskau einem Untersuchungsrichter vorgeführt, der ihn bis zum 29. Mai auf jeden Fall hat in Haft nehmen lassen.
Und was wird ihm genau vorgeworfen?
Ja, also genau kann man das nicht sagen, denn sein Anwalt ist zur Anhörung nicht vorgelassen worden. Das berichten russische Medien. Angeblich soll Gershkovich schon einen Anwalt haben, hieß es. Ob er den selbst frei gewählt hat, ist nicht bekannt. Also wir kennen die Anklage nicht. Es gibt aber Statements vom Inlandsgeheimdienst selbst, demnach soll der Reporter eben spioniert haben und er habe seine Anweisungen dazu aus den USA bekommen. Auch vom Kreml-Sprecher gab es schon Statements, dass die Vorwürfe bewiesen seien.
Und wie ist das einzuschätzen? Ist da was dran?
Also der Journalist selbst hat seine Schuld bestritten, nach Berichten der russischen Nachrichtenagentur TASS. Seine Zeitung, das Wall Street Journal, auch. Und die Zeitung hat auch sofort seine Freilassung verlangt. Es gibt auf Twitter eine ganze Menge internationaler Kollegen, die dem Reporter zur Seite springen und von lächerlichen, fabrizierten Vorwürfen sprechen. Es gibt Gerüchte, dass Gershkovich in Jekaterinburg an einer Story über die Wagner-Gruppe dran war. Diese Söldnergruppe, die eben auch in der Ukraine kämpft. Das könnte den russischen Behörden schon ein Dorn im Auge gewesen sein. Generell haben die Behörden in Russland durchaus ein Interesse daran, einen westlichen Reporter festzusetzen. Und Beobachter haben auch schon gesagt, so wie das Ganze abgelaufen ist, das sieht so aus, als wäre die Festnahme tatsächlich von oben bestellt worden.
Aha. Und was für ein Interesse haben die Behörden da genau oder könnten die haben?
Also einerseits hat eine britische Kollegin vom Guardian darauf hingewiesen, dass es sich um eine Einschüchterungsmaßnahme handeln könnte, die sich eben gegen internationale Korrespondenten richtet. So nach dem Motto, seid bloß nicht so kritisch, schaut nicht zu genau hin, wer weiß, was euch passieren könnte. Und auf Spionage stehen in Russland halt bis zu 20 Jahre Haft. Also das ist kein Pappenstiel. Es ist natürlich auch ein Wink nach innen. Seht her, wie gefährlich diese westlichen Journalisten sind. Lasst euch mit denen nicht ein, redet mit denen nicht, das sind Spione. Und internationale Gefangene, die eignen sich halt auch prima als Geiseln. Also mit denen kann man die eigenen Staatsbürger, die irgendwo in Haft sitzen, freipressen. Zuletzt, da erinnert man sich vielleicht noch dran, wurde im Dezember zum Beispiel die Basketballerin Brittany Griner gegen den Waffenhändler Viktor But getauscht.
Und gibt es dafür denn Hinweise, was darauf deuten kann, dass Russland so einen ähnlichen Deal mit Ivan Gershkovich jetzt vorhat?
Also die russische Seite sagt natürlich nee, also wir wollen ihn erstmal nur vor Gericht stellen als Spion, aber es gibt schon Hinweise, dass es da ein Interesse an einem Austausch geben könnte. Da ist zum Beispiel der Fall von Sergei Tscherkassow, der zurzeit in Brasilien in Haft sitzt. Das soll ein russischer Agent sein, der sich mit einer falschen brasilianischen Identität unter anderem an der US-Uni eingeschrieben hat und der dann eben auch versucht hat, sich am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag als Praktikant einzuschmuggeln. Russland hat versucht, ihn aus der Haft in Brasilien freizubekommen und die USA üben ihrerseits Druck aus, damit das nicht passiert. Es gibt noch weitere Fälle von russischen Agenten, die zum Beispiel in Slowenien in Haft sitzen und die Russland mutmaßlich ganz gerne zurück hätte.
Jetzt haben wir aber erstmal die News, dass die Person da festgenommen wurde. Was passiert als nächstes?
Also wahrscheinlich läuft im Hintergrund jetzt schon eine ganze Menge Diplomatie. Die USA werden jetzt erstmal über verschiedene Kanäle sondieren, wie sie Gershkovich helfen können. Gut für ihn ist natürlich, dass er als Journalist viele Journalistenfreunde hat, die versuchen werden, seinen Fall jetzt nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Aber wie es für ihn ausgeht, das kann man im Moment echt nicht sagen. Es kann passieren, dass er in ein paar Wochen frei ist. Es könnte passieren, dass er 20 Jahre in einem russischen Gefängnis oder Straflager zubringen muss.
Die russischen Behörden haben den US-Journalisten Ivan Gershkovich festgenommen. Der aktuelle Stand, Veronika von Boris hat ihn uns gegeben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern Baumpflanzen, heute Rede im Bundestag.
Es ist eine große Ehre, heute bei Ihnen zu sein. Und vor allem, dass ich hier sprechen darf, um das Bekenntnis zur Freundschaft unserer Länder zu erneuern.
König Charles III. Hat er gut gemacht im Bundestag, war zu Gast mit seiner Frau Camilla. 3 Tage royaler Glanz in Deutschland. Und gestern Abend gab es ja das Staatsbankett, das 4-Gänge-Menü. Es wurde festlich gespeist. Es gab zuerst gebeizter Karpfen und Erfurter Brunnenkresse. Moment mal, Kresse aus Erfurt, ja, da habe ich heute mit Herrn Fischer mal drüber gesprochen. Er betreibt die Brunnenkressenklinge in Erfurt, dort wo sie angebaut wurde. Sie ist immaterielles Kulturerbe und gestern eben auf dem Teller gelandet. Und Herr Fischer findet,
dass die Brunnenkresse das gesündeste Gemüse auf der ganzen Welt ist. Es hat also kolossal viel Vitamine, Quercetin, Senfölglykoside. Vor allem hat es auch einen richtigen edlen Geschmack.
Und wie würden Sie den Geschmack der Erfurter Brunnenkresse denn beschreiben?
Die Brunnenkresse ist ein Kreuzblütler und kommt aus der Rettichfamilie. Und dieses Fleischscharfe, was wir dann auch durch diese Senfölglykoside noch damit haben, ja, das ist so wunderbar im Hals, das schmeichelt einem so richtig gut. Ne?
Und passt das am allerbesten zum Karpfen, weil ich glaube, der wurde dazu serviert?
Ja, zu Fisch passt es wunderbar.
Was macht die Brunnenkresse bei Ihnen so einzigartig? Ich meine, Brunnenkresse kann man auch in ganz Deutschland sonst anbauen.
Bedingt. Spezielles Wasser mit einer sehr nährstoffreichen Zusammensetzung, sehr mineralhaltig, ja. Und mit einer Temperatur von 11 bis 12 Grad Celsius. Und die Brunnenkresse selber ist, wird ja bei uns im Prinzip als Wintergemüse, also in allen Monaten mit R, September beginnt, bis April geerntet. Wenn das Wasser nicht so warm wäre, jetzt in Anführungsstrichen, ja, dann würde die Brunnenkresse erfrieren. Und durch diese schnelle Fließgeschwindigkeit des Wassers und die Temperatur kann dann die Brunnenkresse im Winter in das Wasser hineingedrückt werden und erfriert nicht.
Also, wir halten fest, durchaus eine fragile Pflanze. Jetzt wissen wir auch, bei welcher Temperatur wir zu Hause die Brunnenkresse züchten können. Kommt dann natürlich nicht aus Erfurt. Das muss man festhalten. Die Erfurter Brunnenkresse, was wir schon immer darüber wissen sollten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kann natürlich jedem mal passieren. Man verschläft, die Bahn kommt nicht pünktlich oder man ist im Stau und dann kommt man zu spät an die Uni oder zur Arbeit. Ab und zu passiert das. Aber einem Beamten aus Nordrhein-Westfalen ist jetzt noch krasserer Fall passiert. Innerhalb von 4 Jahren soll dieser besagte Mann immer wieder zu spät gekommen sein, hat in Summe in dieser Zeit sagenhafte 1614 Stunden Verspätung angehäuft. Das sind ganze 67 Tage Fehlzeit, nur durchs zu spät kommen. Ein Gericht hat jetzt entschieden, dies ist kein Grund, diesen Mann rauszuschmeißen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat sich für uns mal angeschaut, ja, wie dieser aktuelle Fall zustande gekommen ist und was in Sachen zu spät kommen für uns so geht.
Ja, schon klar, Beamtenbashing ist immer ziemlich leicht zu machen, aber in diesem Fall vielleicht doch ein klein bisschen gerechtfertigt. Da ist also dieser Beamte aus NRW, gut bezahlt als sogenannter Oberregierungsrat in einer Finanzbehörde. Und er ist über mehrere Jahre notorisch zu spät zur Arbeit gekommen, im Schnitt an über 200 Tagen pro Jahr. Dabei hat ein Jahr nur rund 250 Arbeitstage. Der Grund für die ständigen Verspätungen wurde nicht bekannt gegeben. Die Behörde verklagte den Mann und die erste Instanz entschied, ja, der Mann wird aus dem Dienst enthoben. Doch jetzt hat die höchste Instanz, das Bundesverwaltungsgericht, ein anderes Urteil gefällt. Der Beamte darf seinen Job behalten. Es handele sich zwar um ein schweres Dienstvergehen, sagt das Gericht, aber niederschwellige Disziplinarmaßnahmen reichten hier erstmal aus. Heißt, der Mann wandert jetzt eine Gehaltsstufe nach unten. Er ist nicht mehr Oberregierungsrat, sondern nur noch Regierungsrat und verdient damit immer noch so viel wie ein Lehrer am Gymnasium.
Das ist absolut extrem. Und da muss man auch wirklich im Kopf behalten, dass das entschieden worden ist. Da handelt es sich um Beamten. Das wäre definitiv bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern anders.
Das ist Nele Urban, Fachanwältin für Arbeitsrecht. Beamtinnen und Beamte werden ja auf Lebenszeit berufen und es ist sehr viel schwerer, diesen zu kündigen, sagt Nele Urban.
Man muss sich ja nur überlegen eigentlich, und das finde ich das Schwierige an der Entscheidung, die Zurückstufung um eine Gehaltsstufe, ändert das sein Verhalten? Wahrscheinlich nicht. Insofern finde ich, diese Entscheidung muss man schon sehr kritisch sehen.
Wenn man als Arbeitnehmer häufig zu spät kommt, kann man schon einfacher rausfliegen. Es kommt dabei aber unter anderem auf die Gründe für die Verspätungen an. Kann ja sein, dass ich verschlafe oder unerwartet in einem langen Stau stecke oder die Straßen im Winter glatt sind. All das sind allerdings eher keine Gründe, die ein zu spät kommen rechtfertigen. Als Arbeitnehmer trage ich das sogenannte Wegerisiko.
Das heißt, an sich müssen Sie als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer einkalkulieren, dass Sie pünktlich sind. Und wenn ein Schnee ist und Unwetter ist, dann muss man entsprechend früh losfahren.
Wobei solche Wetterextreme oder auch Streiks im ÖPNV wie in dieser Woche immer noch eine deutlich bessere Rechtfertigung sind als ständiges Verschlafen, sagt Anwältin Nele Urban. Außerdem ist eine Verspätung okay, wenn ich zum Beispiel auf dem Weg einen Unfall habe oder einen beobachte und dort erste Hilfe leiste. Und dann kommt es natürlich auch auf die Häufigkeit an. Wenn ich sonst immer super zuverlässig bin, aber dann häufiger unpünktlich, wird mich mein Arbeitgeber wahrscheinlich nicht gleich rausschmeißen. Und wenn doch, habe ich unter Umständen die Möglichkeit, mich dagegen zu wehren.
Also ich habe zum Beispiel mal einen Fall erlebt, das war eine Mitarbeiterin in einem Bürojob, die da 10 Jahre gearbeitet hat. In den 10 Jahren fast nie zu spät kam und dann aber so eine Situation hatte, umgezogen, familiäre Probleme, betreuungspflichtige Kinder, die kamen dann in einem Jahr auf einmal gehäuft zu spät und auch massiv, weil sie weit fahren musste und dann ist sie gekündigt worden.
Das Arbeitsgericht hat dann aber gesagt, die Mitarbeiterin hatte sich vorher viele Jahre lang keine Pflichtverstöße erlaubt und es sei zu erwarten, dass sich das Ganze wieder bessert. Die Frau durfte ihren Job behalten, sagt Nele Urban. Wer häufiger zu spät kommt, riskiert erstmal eine Abmahnung. Wer dann nicht pünktlicher wird, kriegt eine weitere und beim dritten Mal zu spät kommen, kann dann die Kündigung drohen. Dabei kommt es aber auch auf den jeweiligen Job an und welche Folgen die Verspätung für meinen Arbeitgeber, die Kundinnen oder die Kollegen hat.
Mein Standardbeispiel dazu ist immer die OP-Belegung. Im OP kann nicht operiert werden, wenn nicht alle OP-Pflegekräfte, OP-Pfleger, OP-Krankenschwester da sind.
In solchen Jobs kann man also schon eher rausfliegen.
Als bei einem Bürojob, wo ich Kernarbeitszeiten habe, wenn ich keinen Kundenverkehr habe, auch zum Beispiel kein Telefon bedienen muss, dann ist natürlich der Schaden fürs Unternehmen sehr, sehr viel geringer.
Aber auch da gilt, wenn ich es übertreibe, kann ich meinen Job verlieren. Auch wenn ich nur oder fast nur im Homeoffice arbeite, aber mich ständig zu spät einlogge oder häufig wichtige Videokonferenzen verpasse, auch dann droht eine Abmahnung. Wer tatsächlich, aus welchen Gründen auch immer, häufiger zu spät kommt und kurz vor der ersten Abmahnung oder vielleicht sogar schon vor der Kündigung steht, der sollte auf jeden Fall etwas tun, sagt Arbeitsrechtlerin Nele Urban.
Dann das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen, darauf hinweisen und gemeinsam überlegen, ob man da Lösungen abfangen kann. Insofern wirklich sozusagen proaktiv auf den Verantwortlichen zugehen. Es nicht sozusagen einfach sehenden Auges ins Chaos rennen lassen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gibt es außerhalb von Afrika noch frei lebende Flusspferde? Die Antwort ist ja. In Kolumbien. Die sind da aber nicht freiwillig gelandet. Der Drogenboss Pablo Escobar hat sich diese Flusspferde nach Kolumbien bringen lassen damals für seinen Privatzoo. Nur Escobar ist schon seit 20 Jahren tot und die Tiere, die haben sich fleißig vermehrt. 130 Flusspferde sind es inzwischen, die am Magdalena-Fluss nördlich von Bogota frei herumlaufen. Die Regierung sagt, Mensch, das geht so nicht weiter, das ist eine Plage und möchte sie loswerden. Und zwar nach Mexiko und nach Indien sollen die transportiert werden. Flusspferde transportieren. Darüber habe ich mit Matthias Pappis gesprochen heute. Er ist Kurator im Tierpark Berlin und wollte erstmal wissen, wie man so ein großes Tier tausende Kilometer eigentlich transportiert.
Also so eine großen Tiere wie Flusspferde oder auch Nashörner oder Elefanten, die kann man in einer Kiste eigentlich ganz gut transportieren. Das sind dann große Spezialkisten, da haben wir in zoologischen Gärten eben auch einige davon. Mhm. Die aus einem großen Stahlgerippe sind und dann aus Holz oder aber es ist ein umgebauter großer Schiffcontainer zum Beispiel, wo das Tier eben reinkommt und dann dort drinne auch Futter hat. Und dann wird es zum Beispiel in einem Flugzeug geladen, wenn es ein langer, längerer Transport ist. Wenn man zum Beispiel von Kolumbien nach Indien möchte, geht das natürlich eigentlich nur über Flugzeug, damit es auch schnell geht. Und hier in Europa, wenn wir Tiere sozusagen zwischen unseren Zoos austauschen, dann geht das dann auch über die Straße. Das sind dann auf LKWs Spezialtransportfirmen, die sich nur auf den Transport von Zootieren spezialisiert haben, die dann diese Tiere transportieren.
Aber ich meine, so ein Flusspferd in der Box, wird das dann nicht aggressiv?
Wenn wir aus einem Zoo ein Flusspferd in eine Kiste laden, um es zu transportieren, dann werden wir das immer vorher trainieren sozusagen. Dann wird die Kiste, die Box schon dann vor die Anlage gestellt, vor die Tür, sodass das immer da reingehen kann, dort fressen kann. Und dann ist es eigentlich auch ganz ruhig. Also da kommt ein bisschen Licht natürlich rein, dadurch, dass man natürlich auch Luftlöcher hat, um eine gute Ventilation zu gewährleisten. Mhm. Aber die Tiere sind dann in den allermeisten Fällen wirklich sehr ruhig. Mhm.
Also ich meine, Frischluft natürlich, das ist wichtig. Aber was kriegt das Tier sonst noch während des Transports?
Also bei einem Flusspferd ist es natürlich wichtig, dass es auch genässt wird, also immer wieder Wasser drüber gekippt wird, damit es eben auch nicht überhitzt.
Mhm. Aber ich meine, so eine Transportbox, wird die dann extra angefertigt? Ich meine, das haben Sie gesagt, die Container, ich meine, die sind dann recht groß, wenn ich jetzt überlege, wie groß ein Flusspferd ist, aber Box klingt ja dann doch etwas kleiner.
Ja, es sind schon natürlich Transportkisten, die auf das Maß des Tieres zugeschnitten sind. Und ich habe ja eben schon mal diese Spezialtransportfirmen, die es in Europa gibt für unsere Zootiertransporte. Da hat eigentlich jeder auch so eine Kiste im Bestand. Mhm. Es gibt auch einige Zoos, die so eine Kiste im Bestand haben. Und damit kann man die Tiere dann transportieren. Mhm. Im Falle der Flusspferde in Kolumbien, denke ich mal, wenn es so viele sind, 70, dass man da schon Transportkisten anfertigen muss. Mhm. Aber das ist je nach Lage dann notwendig.
Ich meine, das kostet jetzt ja auch Geld. Das kostet Kolumbien 3,5 Millionen US-Dollar. Könnte man diese 70 Tiere, diese 70 Flusspferde, die nach Mexiko oder Indien gebracht werden sollen, nicht einfach auswildern?
Naja, das ist natürlich immer wieder so eine gute Frage. Das würde auch Geld kosten, weil auch der Transport zur möglichen Wiederauswilderung würde natürlich Geld kosten. Mhm. Wir haben das ja gerade selber. Wir wildern zum Beispiel immer wieder Wisente an vom Tierpark Berlin aus, in Aserbaidschan zum Beispiel. Dort ist der Lebensraum, die Tiere werden dort nicht bejagt, dann kann man das machen. Mhm. Bei Flusspferden gestaltet sich das, denke ich, schon schwieriger, denn dort überall, wo es Lebensraum gibt für Flusspferde, sind dann auch noch Flusspferde. Und da denke ich, ist es in dem Fall dann eben nicht möglich.
Matthias Papis vom Tierpark Berlin über die Logistik, wie Flusspferde eigentlich transportiert werden.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.